Denken zu gewinnen. Vierter Vortrag Zürich, 28. Oktober 1919. Geistesfragen, Geisteswissenschaft, Kunst, Wissenschaft, Religion, Erziehungswesen, soziale Kunst. Wenn man die Geschichte der letzten Jahre überblickt und sich dabei fragt, wie nehmen sich die Fragen und Forderungen sozialer Natur, die ja seit mehr als einem halben Jahrhundert gestellt worden sind, innerhalb dieser Geschichte aus, minus so wird man noch nicht umhin können, die folgende Antwort zu bekommen. In weiten Gebieten der zivilisierten Welt wurde Persönlichkeiten, die sich jahrzehntelang in ihre Art der Betrachtung sozialer Fragen hingegeben haben, die Möglichkeit, in ihrem Sinne an einem Aufbau, an einer Neugestaltung der sozialen Verhältnisse positiv zu arbeiten, eingeräumt, und eine außerordentlich charakteristische Erscheinung ist ja wohl diese, dass sich all die Theorien, all die Anschauungen, die sich seit mehr als einem halben Jahrhundert von verschiedenen Seiten her als sozialistische ergeben haben, als machtlos erwiesen gegenüber einem wirklichen Aufbau, einer Neugestaltung der gegenwärtigen Verhältnisse. In den letzten Jahren ist viel gescheitert, wenig. Für den Einsichtigen wird wahrscheinlich sogar gesagt werden müssen, gar nichts aufgebaut worden. Muss sich da nicht die Frage hereindrängen in die menschliche Seele, worin liegt eigentlich der Grund dieser Ohnmacht entwickelter Anschauungen gegenüber der positiven Arbeit? Auf diese Frage habe ich mir erlaubt, eine kurze Antwort zu geben, auf die ich heute hinweisen darf, in dem Zeitpunkte, welcher vorangegangen ist der großen Weltkriegskatastrophe. Im Frühjahr des Jahres 1914, in einem kleinen Vortragszyklus, den ich dazu mal in Wien vor einer kleinen Gemeinde gehalten habe. Eine größere hätte mich damals wahrscheinlich über das Gesagte ausgelacht. Ich habe mir dazu mal zu sagen erlaubt gegenüber allem, was die sogenannten Praktiker des Lebens über die nächste Zukunft annahmen, dass in unseren sozialen Zuständen über die ganze zivilisierte Welt hin etwas lebt, was sich dem genauen Beobachter des inneren Lebens der Menschheit zeigt wie ein soziales Geschwür, wie eine soziale Krankheit, wie eine Art Krebsbildung, die in der nächsten Zeit in einer furchtbaren Weise über die zivilisierte Welt wird zum Ausbruche kommen müssen. Das konnten diejenigen, die dazu mal von der politischen Entspannung sprachen und dergleichen. Sie waren praktische Staatsmänner minus, als den Pessimismus eines Idealisten ansehen. Allein das war herausgesprochen aus dem, was man als Überzeugung gewinnen kann aus einer geisteswissenschaftlichen Betrachtung der menschlichen Entwicklung, aus einer solchen geisteswissenschaftlichen Betrachtung, wie ich sie heute Abend vor Ihnen charakterisieren will. Dieser geisteswissenschaftlichen Betrachtung ist gewidmet in einem nordwestlichen Winkel der Schweiz der Dornacher Bau, das Götternum. Dieser Bau soll der äußere Repräsentant sein für die geisteswissenschaftliche Bewegung, die ich hier meine. Sie können ja Verschiedenes heute hören, Verschiedenes heute lesen über das, was mit dem Dornacher Bau angestrebt werden soll, was mit der Bewegung gemeint ist, für die dieser Bau der Repräsentant sein soll. Und Sie können in den meisten Fällen sich sagen, das Gegenteil von dem ist richtig, was zumeist über diese Dinge heute geschwätzt wird. Allerlei Mysteriöses, allerlei Falsche, sinnlose Mystik, allerlei obskures Zeug sucht man in dem, was mit dieser Bewegung und ihrer Repräsentanz durch den Dornacher Bau angestrebt wird. Davon kann nicht anders die Rede sein, als dass eben über diese Strömung des Geisteslebens heute noch Missverständnisse über Missverständnisse walten. In Wahrheit handelt es sich darum, dass in bewusster Weise mit dieser Geistesströmung jene Erneuerung unseres gesamten zivilisierten Lebens angestrebt wird, wie es sich im Laufe der Menschheit in Kunst, Religion, Wissenschaft, Erziehung und so weiter ausgestaltet hat, und wie es für den Einsichtigen wahrhaftig einer Erneuerung bedarf, ja, man kann sagen, eine Erneuerung bedarf aus ihren Fundamenten heraus, und diese Geistesströmung führt zu der Überzeugung, die ich schon angedeutet habe in den Vorträgen, die diesem vorangegangen sind in diesem Zyklus, dass es heute gegenüber der sozialen Bewegung nicht getan ist mit dem Nachdenken über die eine oder die andere neue Einrichtung, sondern dass dasjenige, was aus den tiefsten Gründen der Menschheitsentwicklung gefordert wird, eine Umwandlung des Vorstellens, des Denkens, der innersten Seelenverfassung der Menschheit selber sei, und eine solche Umwandlung strebt die hier gemeinte Geisteswissenschaft an, und sie muss meinen, dass, weil die sozialen Anschauungen, von denen ich eben gesprochen habe, aus alten, nicht mehr der heutigen Menschheitsentwicklung und dem heutigen Leben gewachsenen Vorstellungsarten hervorgegangen sind, sie deshalb, da sie an einen Neuaufbau, an eine Neugestaltung gestellt wurden, so deutlich Schiffbruch erlitten. Das, was wir brauchen, ist Einsicht. Was wollen eigentlich die Unterbewussten? In das bewusste Denken noch nicht heraufgedrungenen Sehnsuchten und Forderungen der heutigen Menschheit, was wollen sie vor allen Dingen gegenüber Kunst, gegenüber Wissenschaft, gegenüber Religion und gegenüber dem Erziehungswesen? Sehen wir uns zum Beispiel dasjenige an, was sich gerade in der neueren Zeit als Kunst herausgebildet hat. Ich weiß sehr gut, indem ich das Folgende als eine kleine Charakteristik dessen geben werde, was sich als Kunst herausgebildet hat, werde ich bei vielen Anstoß erregen müssen, ja es wird von vielen die Sache so aufgefasst werden, als ob damit die völlige Verständnislosigkeit gegenüber den Strömungen der neueren Kunst dokumentiert werde. Das Hauptcharakteristikum der neueren Kunstentwicklung, wenn man von einzelnen eigentlich sehr anerkennenswerten Versuchen der letzten Jahre absieht, ist er wohl dieses, dass diese Kunstentwicklung einen eigentlichen inneren Impuls verloren hat, um aus einer menschlichen Notwendigkeit heraus vor die Menschheit etwas hinzustellen, was diese Menschheit als ein unmittelbares Bedürfnis empfindet. Immer mehr und mehr ist doch die Meinung heraufgezogen, einem Kunstwerke gegenüber müsse man fragen, inwiefern in diesem Kunstwerke der Geist, der Sinn der äußeren Wirklichkeit lebe, inwiefern die äußere Natur oder das äußere Menschenleben durch die Kunst wiedergegeben wird. Man braucht sich bloß zu fragen, was hat eine solche Meinung für eine Bedeutung gegenüber, sagen wir, einem Raffaelschen oder einem Leonardoschen Gemälde oder Kunstwerk, minus sehen wir daran nicht, dass die Beziehung zur unmittelbaren äußeren Wirklichkeit durchaus nicht das Maßgebende ist, dass das Maßgebende da ist das Schaffen aus etwas heraus, das der äußeren unmittelbaren Wirklichkeit fernsteht. Welche Welten strahlen uns an, wenn wir das jetzt schon kaum mehr überschaubare Bild in Mand, das Abendmahl des Leonardo da Vinci sehen, oder wenn wir vor einem Bilde von Raphael stehen, ist es nicht zum Schluss eine völlige Nebensächlichkeit, inwiefern diese Künstler das eine oder das andere auch von den Gesetzen des natürlichen Daseins getroffen haben, ist es nicht bei ihnen die Hauptsache, dass sie uns etwas sagen von einer Welt, die wir nicht sehen, wenn wir groß mit Augen sehen, wenn wir groß mit den äußeren Sinnen wahrnehmen, und ist nicht immer mehr und mehr heraufgezogen wie das einzige Kriterium für ein Kunstwerk oder für ein künstlerisches überhaupt, das der moderne Mensch empfindet, ist die Sache denn nun eigentlich wahr, und wahr meint man da im gewöhnlichen naturalistischen Sinne? fragen wir uns, sehr bodhikuddhisch es auch gewissen künstlerischen Anschauungen heute klingt, was ist eine Kunst im Leben, also auch im sozialen Leben? Was ist eine Kunst, die nichts anderes will als ein Stück Wirklichkeit wiedergeben, in derselben Zeit, in welcher heraufgestiegen ist der moderne Kapitalismus, heraufgestiegen ist die moderne Technik, entwickelt sich ja vor allem auf künstlerischem Gebiete die Darstellung der Landschaft. Selbstverständlich kenne ich auch die malerische Berechtigung der Landschaft, aber es ist auch die andere Frage voll berechtigt. Ich stehe vor einer noch so künstlerisch vollendeten Landschaft. Kann sie in irgendeiner Weise das erreichen, was ich vor mir habe, wenn ich auf einem Berghang stehe und die Landschaft als Natur selber vor mir habe, gerade das Heraufkommen der Landschaft bezeugt, wie sehr die Kunst ihre Zuflucht nahm, weil sie nicht aus irgendetwas Geistigem, Übersinnlichem herausschaffen konnte, zu dem bloßen Nachahmen des Natürlichen, das sie aber doch nicht erreichen kann. Was wird eine Kunst, die von solchen Impulsen allein lebt? Eine solche Kunst wird nicht etwas, was wie eine Blüte aus dem Leben herauswächst. Sie wird etwas, was sich neben das Leben hinstellt als ein Luxus, wie etwas, was nur derjenige begehren kann, der mit seinen Sorgen nicht voll im Leben drinnen steht. Und ist es nicht begreiflich, dass dann diejenigen Menschen, die ganz in Anspruch genommen werden vom Morgen bis zum Abend durch die unmittelbare Lebenssorge, die auch keine Bildung erringen können, die sich hinaufringt zum Verständnisse, dasselbe erst ein künstlerisches sein muss, dieser Kunst, dass dieser Menschen sich durch eine Kluft geschieden fühlen von dieser Kunst, und wenn man es auch nicht auszusprechen wagt heute, weil man es philiströs empfindet, im sozialen Leben prägt es sich aus, dass weite Kreise hinschauen zu dieser Kunst und sie unbewusst empfinden als einen Luxus des Lebens, als etwas, das nicht dazu gehört zu jedem Menschenleben, das aber in Wirklichkeit dazu gehört zu jedem menschenwürdigen Dasein, weil es jedes menschenwürdige Dasein erst zu seinem vollen Inhalte bringt. Naturalistische Kunst wird immer in einem gewissen Sinne eine Luxuskunst sein für diejenigen Menschen, die die Möglichkeit haben, außerhalb der Lebenssorgen zu stehen und sich besonders zu dieser Kunst erst zu bilden. Ich habe das empfunden, als ich jahrelang Lehrer an einer Arbeiterbildungsschule war und gerade an dieser Arbeiterbildungsschule die Möglichkeit fand, zu den unmittelbaren Gemütern des Volkes zu sprechen, um verstanden zu werden gegenüber all dem, was als sozialistische Theorie zum Verderben dieses Volkes manche hineintrichtern, die sich Volksführer nennen. Ich habe es kennengelernt. Verzeihen Sie diese persönliche Bemerkung minus, was es heißt, unmittelbar aus dem Allgemeinen Menschlichen diese oder jede Wissenschaft dem einfachen Gemüte nahe zu bringen. Aber es ging aus einer gewissen Sehnsucht, nun auch kennenzulernen, was die neuere Kunst hervorbringt, bei meinen Zuhörern dann die Forderung hervor, dass ich sie an Sonntagen durch Museen und dergleichen führen sollte. Und siehe da, man konnte ja den Leuten natürlich erklären, was sie verstehen sollten, denn sie hatten ja auch den Drang, gebildet zu werden. Aber man wusste ganz genau, so wirkte es nicht auf diese Gemüter wie dasjenige, was aus allgemeiner Menschlichkeit heraus zu den einfachen Gemütern gesprochen worden ist. Man konnte es empfinden wie eine Bildungslüge. Erzählte man den Leuten von dem, was sich in dem neueren Naturalismus hingestellt hat wie eine Luxuskunst, fern dem wirklichen Leben, das auf der einen Seite, und sehen wir nicht, wie auf der anderen Seite die Kunst den Zusammenhang mit dem Leben verloren hat. Auch da sind wiederum sehr löbliche Bestrebungen aufgetaucht in den letzten Jahrzehnten, aber durchaus nicht durchgreifend. Da sind Bestrebungen aufgetaucht auf den Gebiete des Kunstgewerbes. Diese Bestrebungen haben gesehen, wie unsere alltägliche Umgebung kunstlos geworden ist. Die Kunst hat ihren scheinbaren Fortschritt genommen. Alles, was uns an Häusern umgibt, worauf wir täglich stoßen für unsere Gebrauchsgegenstände, das ist so kunstlos als möglich geworden. Das praktische Leben konnte nicht heraufgehoben werden zur künstlerischen Form, weil die Kunst sich selber vom Leben getrennt hatte. Eine Kunst, die nur die Natur nachahmt, wird keine Möglichkeit finden, Tische und Stühle und andere Gebrauchsgegenstände so zu gestalten, dass man, indem man auf sie stößt, zugleich den Eindruck des Künstlerischen haben kann, weil diese Gegenstände über die Natur hinausgehen müssen, wie das menschliche Leben selbst über das menschliche Leben hinausgeht. Will eine Kunst bloß nachahmen, so strauchelt sie vor der Gestaltung des praktischen Lebens, das gerade dadurch prosaisch nüchtern und trocken wird, dass wir nicht imstande sind, es so zu formen, dass wir unmittelbar von Künstlerischen in diesem alltäglichen Leben umgeben sind. Solches könnte noch weiter charakterisiert werden. Ich will nur die Richtung angeben, welche unsere Kunstentwicklung nun doch ganz deutlich genommen hat. Und in einer ähnlichen Weise haben wir uns bewegt auf den anderen Gebieten der modernen Zivilisation. Haben wir es nicht gesehen, wie die Wissenschaft immer mehr und mehr abgekommen ist davon, eine Künderin zu sein von etwas, das dem äußeren Sinnleben zugrunde liegt? Kein Wunder, dass die Kunst nicht den Weg aus dem Sinnensein herausfand, da die Wissenschaft ja selbst diesen Weg verloren hat. Immer mehr und mehr kam die Wissenschaft dazu, bloß die äußeren Sinnestatsachen zu registrieren oder höchstens in Naturgesetzen zusammenzufassen. Immer mehr und mehr breitete sich über der ganzen wissenschaftlichen Betätigung der neueren Zeit ein ausgesprochener Intellektualismus aus, und es herrscht bei Wissenschaftlern eine furchtbare Angst davor, bei ihrem Forschen nicht diesem Intellektualismus sich hinzugeben, sondern vielleicht in die Wissenschaft selber etwas von Fantasie, von künstlerischer Intuition hineinzutragen. Lesen Sie es nach oder hören Sie es bei denen, die sich in dieser Richtung äußern als Wissenschaftler, welchen furchtbaren Schrecken sie davor haben. Es könnte irgendetwas anderes als der nüchterne, trockene Verstand und die Sinnesforschung in der Wissenschaft Eingang finden. Bei allen Betätigungen, so sagen diese Leute, die sich nicht an die bloßen Begriffe halten, habe der Mensch nicht die genügende Distanz von der Wirklichkeit, um sie richtig zu beurteilen. Und so sucht der heutige Forscher, der heutige Wissenschaftler seine Tätigkeit ganz und gar nur zu regeln durch den Intellekt, weil er dadurch glaubt, genügend weit von der Wirklichkeit weg zu sein, um sie objektiv, wie er sagt, beurteilen zu können. Da könnte vielleicht doch die Frage aufgeworfen werden, sucht man durch den Intellektualismus nicht so weit von der Wirklichkeit wegzukommen, dass man sie überhaupt nicht mehr erlebt? Und dieser Intellektualismus ist es vor allen Dingen, der uns dazu gebracht hat, diese Wirklichkeit mit unserer Wissenschaft nicht mehr meistern zu können. Wie ich es schon in den letzten Vorträgen angedeutet habe und heute weiter werde auszuführen haben. Und mit Bezug auf das religiöse Leben, wie wird von Seiten der Religionsgemeinschaften jeder solche Versuch, wie er auf geisteswissenschaftlichem Gebiete, wie es hier gemeint ist, unternommen wird, in den Geist einzudringen, mit Misstrauen, mit abfälliger Kritik aufgenommen. Aus welchem Grunde? Ja, den Grund sehen die Leute heute durchaus nicht ein. Wir vernehmen von unseren offiziellen Städten aus einer Wissenschaft, die sich an die bloße äußere Sinneswelt halten will, und wir hören, wie von diesen Städten aus scheinbar objektiv gerechtfertigt wird, dass nur dadurch eine strenge, eine wahre Wissenschaft entstehen könne. Für den Kenner der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit ist die Sache nicht so. Für ihn stellt sich die Sache vielmehr so heraus, dass im Laufe der neueren Zeit, eigentlich schon seit den letzten Jahrhunderten, immer mehr und mehr die Religionsgemeinschaften das Monopol in Anspruch genommen haben, über Geist und Seele an Anschauungen zu entwickeln und nur diejenigen Anschauungen gelten zu lassen, welche von ihnen der Menschheit anzuerkennen gestattet werden. Und unter dem Einfluss dieser Monopolansprüche haben es die Wissenschaften unterlassen, sich mit etwas anderem als dem äußerlich Sinnlichen zu befassen. Höchstens mit einigen abstrakten Begriffen haben sie in das geistige Gebiet einzudrängen versucht. Sie glauben, um der Objektivität der Wissenschaft willen das zu tun, und ahnen nicht, dass sie es tun unter der Wirkung des Monopols des Wissens, der Erkenntnis über Geist und Seele auf Seiten der religiösen Bekenntnisse, was durch Jahrhunderte den Wissenschaften verboten worden ist. Das erklären heute die Wissenschaften als eine objektive Notwendigkeit für ihre Exaktheit, für ihre Objektivität. Und so kommt es, dass, weil die Religionsgemeinschaften die Einsicht in die geistige, die Einsicht in die seelische Welt nicht vorwärts entwickelt, sondern alte Traditionen bewahrt haben, dass man in dem Forschen mit neuen Vorstellungsarten, nach neuen Wegen zur Seele und zum Geist, den Feind des Religiösen sieht, während man in diesem Forschen, in diesen Wegen gerade den besten Freund des Religiösen sehen sollte. Über diese drei Gebiete werden wir zunächst zu sprechen haben, denn auf diesen drei Gebieten an einem Neuaufbau zu arbeiten, da stellt sich die hier gemeinte anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft zu ihrer Aufgabe. Dazu, um dieses auseinanderzusetzen, muss ich mit einigen Worten hinweisen auf den eigentlichen Nerv dieser Geisteswissenschaft. Diese Geisteswissenschaft geht von ganz anderen Voraussetzungen aus als die heutige landläufige Wissenschaft. Sie anerkennt vollständig die naturwissenschaftlichen Methoden. Sie anerkennt auch vollständig die Triumphe der neueren Naturwissenschaft, allein gerade weil sie glaubt, die naturwissenschaftliche Forschung besser zu verstehen als die Naturforscher selbst, muss sie für die Erkenntnis des Geistes und der Seele andere Wege einschlagen als diejenigen sind, die von breiten Kreisen heute noch als die durchaus allein Richtigen angesehen werden. Ja, weil man mit so großen Vorurteilen jedem Forschen nach Geist und Seele entgegenkommt, verbreiteten sich eben die großen Irrtümer und Missverständnisse über dasjenige, was durch die Dornacher Bewegung eigentlich gemeint ist. Dass mit ihr wahrhaftig nichts falsch-mystisches gemeint ist, nichts irgendwie Obskures, das könnte man aus demjenigen ersehen, was von mir versucht worden ist, schon im Beginne der 90er Jahre als Ausgangspunkt für die geisteswissenschaftliche Bewegung, die ich hier meine, und für die der Dornacher Bau eben der Repräsentant ist. Ich habe damals, im Beginne der 90er Jahre, dasjenige, von dem ich dazu mal glaubte, dass es am notwendigsten sei für die soziale Erkenntnis der Gegenwart, zusammengefasst in meiner Philosophie der Freiheit. Wer diese Philosophie der Freiheit liest, der wird wohl kaum die hier gemeinte Geisteswissenschaft irgendwie einer falschen Mystik beschuldigen. Allein er wird auch erkennen, welcher Abstand herrscht zwischen der dort gegebenen Auffassung der menschlichen Freiheit und dem, was sonst heute aus unserer modernen Zivilisation heraus als Impuls, als Idee von Freiheit dem Menschen entgegentritt. Als ein Beispiel für dieses Letztere möchte ich die Idee Woodrow Wilsons von der Freiheit anführen. Eine merkwürdige Idee, aber eine Idee, die durchaus charakteristisch ist gerade für die Bildung, für die Zivilisation unserer Zeit, Woodrow Wilson fordert aus einem ehrlichen Herzensgrunde heraus für das politische Leben der Gegenwart die Freiheit. Aber was stellt er sich unter der Freiheit vor? Man gelangt dazu, zu erkennen, was er sich unter der Freiheit vorstellt. Wenn man Worte bei ihm liest wie diese, ein Schiff, sagt er, es bewegt sich frei, wenn es angepasst ist all den Kräften, die sich aus der Windrichtung, aus der Wellenrichtung und so weiter ergeben, wenn es in seiner Konstruktion genau seiner Umgebung angepasst ist, so dass nirgends durch die Kräfte, die aus Wind und Welle kommen, ein Hemmnis entstehen kann für die Vorwärtsbewegung des Schiffes. So muss auch die menschliche Wesenheit frei durch das Leben gehen können, dass sie angepasst ist dem, was ihr an Kräften aus dem Leben entgegentritt, dass nirgends hier ein Hemmnis eintritt. Minus auch mit dem Teil einer Maschine vergleicht Woodrow Wilson das freie Leben des Menschenwesens, indem er sagt, von irgendeinem Glied, das in eine Maschine eingebaut ist, sagt man, dass es sich frei bewegen könne, wenn es nirgends aufstoße, sondern wenn die übrige Maschine so konstruiert wird, dass eben das Glied drinnen frei läuft. Ich habe wohl nur das eine zu sagen, dass man von Freiheit des Menschenwesens nur sprechen kann, wenn man in ihr das Gegenteil von einer solchen Anpassung an die Umgebung versteht. Dass man von Freiheit des Menschen nicht sprechen kann, wenn seine Äußerungen nur so sind wie die eines Schiffes auf dem Meere, das in der besten Weise den Winden und den Wellenkräften angepasst ist, sondern dann, wenn man es etwa vergleichen kann mit einem Schiffe, das gegen Wind und Welle sich umkehren und stoppen kann, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Kräfte, für die es angepasst ist. Das heißt, in der Wilsonschen Anschauung über die Freiheit ist die ganze mechanistische Auffassung der Welt zugrunde gelegt, wie man sie in der Gegenwart für die allein mögliche hält und wie sie sich aus dem in der neueren Zeit heraufgekommenen Intellektualismus ergeben hat. Solchen Anschauungen musste ich mich gegenüberstellen in meiner Philosophie der Freiheit. Ich weiß sehr gut, gestatten Sie mir auch noch diese persönliche Bemerkung minus, dass dieses Buch gewissermaßen die Eierschalen der Brutstätte hat, aus der es hervorgegangen ist. Es ist selbstverständlich hervorgegangen aus der europäischen philosophischen Weltanschauung. Es musste sich auseinandersetzen mit den Begriffen, die innerhalb dieser Weltanschauung üblich waren. Und so kann dieses Buch manchem schulmäßig erscheinen. Allein, es ist wahrhaftig nicht schulmäßig gemeint. Es ist so gemeint, dass, was drinnen als Impulse angedeutet wird, Ingredienz werden kann des unmittelbar praktischen Lebens. Das, was in den menschlichen Willen einströmen kann durch die dort entwickelten Ideen, einlaufen kann in das unmittelbare soziale Leben des Menschen. Dazu aber musste ich allerdings die Frage nach der menschlichen Freiheit ganz anders stellen, als es üblich ist, sie zu stellen, wo sie sich umsehen. Überall, durch Jahrhunderte der Menschheitsentwicklung, ist die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens und des menschlichen Wesens so gestellt worden, dass man sich fragte, ist dieses Menschenwesen frei oder ist es unfrei? Minus ich musste zeigen, wie diese ganze Frage, so gestellt, falsch gestellt ist, wie diese Frage auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden müsse. Denn wenn man das nimmt, was der Mensch durch die moderne naturwissenschaftliche Weltanschauung und auch durch das moderne menschliche Bewusstsein als sein eigentliches Wesen ansieht, was der Mensch aber ansehen muss als sein natürliches Wesen, das kann niemals ein freies Wesen sein. Das muss aus innerer Notwendigkeit heraushandeln. Wäre der Mensch nur das, als was ihn die moderne Naturwissenschaft anschaut, dann wäre das, was er für seine Freiheit hält, das, wofür Woodrow Wilson die Freiheit hält. Aber diese Freiheit wäre keine Freiheit, sondern sie wäre nur das, was man nennen kann, bei jeder einzelnen Handlung das notwendige Ergebnis aus natürlichen Ursachen, aber von dem anderen, bei dem die Frage nach der Freiheit erst im menschlichen Wesen beginnt, hat sich dieses moderne menschliche Bewusstsein nicht viele Gedanken gemacht. Dieses moderne menschliche Bewusstsein spricht nur von dem, was im Menschen als das Naturgemäße, als das bloß von Naturkausalität abhängige Wesen zugrunde liegt. Derjenige, der aber tiefer in das menschliche Wesen eindringt, der muss sich sagen, der Mensch kann im Laufe seines Lebens mehr werden, als das ist, zu dem er durch die Natur geboren ist. In dem Augenblick lernt man erst erkennen, was der Mensch ist. Wenn man dieses letztere Ziel hat, wenn man sich sagt, eines von der menschlichen Wesenheit, das ist das, wozu der Mensch geboren ist, was in ihm vererbt ist, das andere ist das, was der Mensch aus sich machen kann, wozu er nicht veranlagt ist durch seine leibliche Wesenheit, indem er einen schlummernden Menschen in seinen Inneren zum Erwachen bringt. Weil dies so ist, habe ich die Frage nicht gestellt, ist der Mensch frei oder nicht frei, sondern ich habe die Frage so gestellt, kann der Mensch durch seine innere Entwicklung zum freien Wesen werden oder nicht, und er kann zum freien Wesen werden, wenn er das in sich entwickelt, was in ihm sonst schlummert, was erweckt werden und erst frei werden kann. Das heißt, Freiheit eignet dem Menschen nicht von Natur aus. Freiheit eignet dem im Menschen, dass der Mensch aus sich heraus erst erwecken kann und erwecken muss. Sollte aber das, was in meiner Philosophie der Freiheit mehr ausgeführt worden ist, ich möchte sagen, mit Bezug auf das äußere soziale Leben, sollte das nun völlig klar werden für einen weiteren Menschheitskreis, so musste aufgebaut werden über der Grundlage dieser Philosophie das, was ich anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft nenne. Dann musste gezeigt werden, wie der Mensch wirklich in die Lage kommen kann, dadurch, dass er seine Eigenentwicklung selbst in die Hand nimmt, ein schlummerndes Wesen in sich zum Erwachen zu bringen. Das versuchte ich namentlich in meinem Buche »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten« und in den anderen Büchern, die ich der geisteswissenschaftlichen Literatur gegeben habe. Da versuchte ich zu zeigen, dass der Mensch in der Tat seine eigene Entwicklung in die Hand nehmen kann und dass er erst dadurch, dass er diese Entwicklung in die Hand nimmt und sich zu etwas anderem macht, als er geboren ist, zu einer wirklichen Erkenntnis des Seelischen, des Geistigen aufsteigen kann. Allerdings, von einem großen Teil der Menschheit wird diese Anschauung heute noch als eine recht unglückliche empfunden. Denn, was setzt sie denn eigentlich voraus? Sie setzt voraus, dass der Mensch sich durchringt zu einer gewissen intellektuellen Bescheidenheit. Das wollen die wenigsten Menschen heute. Ich möchte diese intellektuelle Bescheidenheit, zu der der Mensch heute sich durchringen muss, in der folgenden Art charakterisieren. Wir können einem fünfjährigen Kind einen Band lyrischer Gedichte Goethes in die Hand geben. Das fünfjährige Kind wird sich ganz gewiss gegenüber diesem Band göttischer lyrischer Gedichte nicht so benehmen, wie man sich ihm gegenüber benehmen soll. Es wird ihn zerreißen oder irgendetwas anderes tun. Jedenfalls steht es oder sitzt es vor diesem Band göttischer Lyrik, aber es weiß nicht, wovor es steht. Aber es ist möglich, dass das Kind 10, 12 Jahre älter wird, dass wir es entwickeln und heranbilden. Dann wird es in anderer Weise vor diesem Band göttischer Lyrik stehen oder sitzen. Und schließlich, auf das Äußere hin gesehen, ist kein großer Unterschied. Das Kind saß mit 5 Jahren vor dem Band lyrischer Gedichte von Goethe und sitzt mit 12 oder 14 Jahren davor. Im Äußeren ist wenig Unterschied, aber im Inneren des Kindes ist ein Unterschied. Wir haben es heranentwickelt, so dass es mit dem Band göttischer Lyrik nunmehr das Richtige machen kann. So ungefähr, Wie das Kind vor dem Band göttischer Lyrik, müsste sich der Mensch empfinden, wenn er es mit Seele und Geist ernst nimmt, gegenüber der Natur, gegenüber dem Kosmos, der Welt überhaupt. Er müsste sich sagen, ich muss die Entwicklung meines inneren Menschen erst dazu fördern, um lesen zu lernen in Natur und Welt, wie das fünfjährige Kind erst entwickelt werden muss, um zu verstehen, was in dem lyrischen Goethe-Bande steht, dass wir durch dasjenige, zu dem wir geboren sind, die Welt nicht durchschauen können, das müssten wir uns in intellektueller Bescheidenheit gestehen, und dann zugeben, dass es Wege geben kann zur Selbstentwicklung, zur Entwicklung der Kräfte im Inneren des Menschen, die dann imstande sind, in dem, was sonst nur den Sinnen vorliegt, dasjenige zu sehen, was Geistiges und was Seelisches ist, und dass das in der Praxis möglich ist, das sollen die genannten Schriften zeigen. Das muss heute aus dem Grunde gezeigt werden, weil jener Intellektualismus, welcher sich im Laufe der letzten Jahrhunderte ergeben hat in der Entwicklung der Menschheit, nicht imstande ist, das Leben wirklich weiter zu meistern. Er ist imstande, in ein Gebiet dieses Lebens einzudringen, in das Gebiet der leblosen Natur. Allein er muss straucheln gegenüber der menschlichen Wirklichkeit selbst, namentlich der sozialen Wirklichkeit. Und das, was ich eben als intellektuelle Bescheidenheit bezeichnet habe, das wird auch zugrunde liegen müssen jeder wirklich modernen Auffassung des menschlichen Freiheitsimpulses. Das wird aber auch zugrunde liegen müssen einer wirklichen Einsicht in die notwendige Umgestaltung von Kunst, Religion und Wissenschaft. Das bloße intellektuelle Leben hat deutlich, nur allzu deutlich gezeigt, wie es zu keiner Erkenntnis kommen kann, die das Geistige wirklich schaut, die das Seelische wirklich durchdringt. Es hat sich beschränkt, wie ich schon angedeutet habe, auf die äußere Sinneswelt und ihre Kombination, ihre Systematisierung. Daher konnte es nicht aufkommen gegen die Monopole der Religionsgemeinschaften, die allerdings auch nicht zu einer neueren Erkenntnis des Geistigen und Seelischen aufgestiegen sind, aber dafür eine ältere Anschauung in die neuere Zeit unzeitgemäß hereingetragen haben. Eines aber wird überwunden werden müssen, das ist die Furcht, die ich eben vorhin charakterisiert habe, zu stark in den Dingen drinnen zu stehen, wenn man sie geistgemäß erkennen soll. Man findet es so bequem, sich zum Intellektualismus zu bekennen, weil man sich eben, wenn man sich bloß mit den abstrakten Ideen auch der Naturwissenschaft befasst, so fern der Wirklichkeit bewegt, dass man Distanz von ihr hat, dass man nicht durch diese Wirklichkeit selbst sich irgendwie beeinflusst glauben darf. Aber man muss mit einer solchen Erkenntnis, wie sie hier gemeint ist, die man sich erst aneignet, wenn man seine eigene Entwicklung in die Hand nimmt, gerade in die Wirklichkeit des Lebens untertauchen. Und man muss auch im Menschen selber in tiefere Tiefen seines Wesens hinuntersteigen, als man mit der bloßen Selbsterziehung innerhalb des Intellektualismus hinabsteigt. Innerhalb des bloßen Intellektualismus kommt man nur zu den Oberschichten des eigenen Lebens. Steigt man mit einer solchen Erkenntnis, wie sie hier gemeint ist, in die Tiefen des inneren Menschenwesens hinunter, so trifft man nicht bloß Gedanken, nicht bloß Empfindungen, etwas, was Bild einer Außenwelt ist, sondern da trifft man Geschehnisse, Tatsachen des menschlichen Inneren, vor denen der großintellektuell Erkennende zurückschaudert, die aber gleichartig sind mit dem, was in der Natur, in der Welt geschieht. Da lernt man in seinem eigenen Inneren das Wesen der Welt selber kennen, aber man lernt es nicht kennen, wenn man bei den großen abstrakten Begriffen oder Naturgesetzen bleibt. Man muss eindringend zu einem Verschmolzensein mit der Wirklichkeit. Man darf nicht Furcht haben davor, der Wirklichkeit nahe zu stehen, sondern man muss durch innere Entwicklung eben so weit kommen, dass man in der Wirklichkeit stehen kann und dennoch nicht von ihr aufgezehrt, nicht von ihr verbrannt, nicht erstickt werde, sondern, trotzdem man an ihr steht, trotzdem man nicht die Distanz des Intellektuellen hat, die Wirklichkeit der Dinge zu erfassen weiß, so findet man in meinem Buche, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, die innere Entwicklung des Menschen geschildert, zu der geistigen Erkenntnis hin, dass der Mensch untertaucht in die Wirklichkeit, aber er treibt dieses Untertauchen so, dass er Erkenntnisse schöpft durch dieses Untertauchen, die allerdings nicht die Distanz des Intellektuellen haben, aber dafür auch gesättigt sind von der Wirklichkeit selbst, daher in diese Wirklichkeit untertauchen können, und das werden sie finden als ein Grundkennzeichen der hier gemeinten Geisteswissenschaft, dass sie in der Lage ist, in die Wirklichkeit unterzutauchen, dass sie nicht von einem abstrakten Geiste bloß spricht, sondern dass sie von dem konkreten Geiste spricht, der so in der menschlichen Umgebung lebt, wie die Dinge der Sinneswelt in der menschlichen Umgebung leben. Abstrakte Betrachtungen, das sind die Ergebnisse des neueren Geisteslebens. Nehmen Sie irgendetwas in die Hand, was im neueren Geistesleben nicht rein naturwissenschaftliche Betrachtung ist, nicht rein philosophische Betrachtung ist, so werden Sie sehen, wie diese Lebensanschauungen dem wirklichen Leben, der wirklichen Erkenntnis der Dinge fernstehen. Lesen Sie zum Beispiel heute in einer Seelenlehre etwas über den Willen, kaum über das, was man einen bloßen Wortsinn nennen könnte, kommen die Dinge hinaus, die in den heutigen Psychologien oder Seelenkunden stehen. Die Menschen, die sich solchen Betrachtungen hingeben, haben an ihren Ideen nicht die Kraft, wirklich einzudringen in das Wesen der Natur selber. Sie haben die äußere Materie neben sich, weil sie mit dem Geiste nicht in diese äußere Materie hinuntertauchen können. Lassen Sie mich Ihnen das an einem Beispiel erörtern. Ich habe in meinem Buche von Seelenrätseln, einem der letzten meiner Bücher, angedeutet, wie eine althergebrachte naturwissenschaftliche Anschauung durch die moderne Geisteswissenschaft überwunden werden müsse. Ich weiß, wie stark paradox das für viele klingen wird, was ich jetzt sagen werde. Aber dasjenige, was gewachsen sein wird den Forderungen an die menschliche Vorstellungsart, die schon in der Gegenwart sich zeigen und in der Zukunft immer mehr und mehr sich zeigen werden. Das wird sich oftmals gegenüber dem, was man heute noch als das allein Richtige ansieht, als etwas sehr Paradoxes ergeben. Jeder Naturwissenschaftler, der sich mit den Dingen befasst hat, spricht heute davon, im menschlichen und tierischen Leibe. Wir wollen uns jetzt nur für den Menschen interessieren, seien zwei Arten von Nerven enthalten, die einen führen von den Sinnen zum Zentralorgan. Es sind die sensitiven Nerven, auf sie wird ein Reiz ausgeübt, wenn man sinnlich wahrnimmt. Dieser Reiz pflanze sich fort bis zu dem Nervenzentrum der Menschen, dann gebe es eine zweite Sorte, die sogenannten motorischen Nerven. Sie gehen vom Zentrum aus zu den menschlichen Gliedern, durch sie, durch diese motorischen Nerven, sei der Mensch imstande, seine Glieder zu bewegen. Sie seien, wie die anderen die Sinnesnerven, die Willensnerven. Nun, ich habe in meinem Buche von Seelenrätseln das Folgende gezeigt, wenn auch nur skizzenweise zunächst, dass zwischen den Sinnesnerven und den sogenannten motorischen Willensnerven ein prinzipieller Unterschied nicht besteht, dass die sogenannten Willensnerven keine Diener des Willens sind. Die Dinge, durch die man das beweisen will, dass sie Diener des Willens seien, wie zum Beispiel die traurige Erkrankung der Tabis, die beweisen das gerade Gegenteil, wie leicht gezeigt werden kann, die beweisen, was ich sogleich als meine Meinung aussprechen werde, diese sogenannten Willensnerven sind auch sensitive Nerven, während die anderen sensitiven Nerven von den Sinnen zum Zentralorgan gehen, damit das wahrgenommen werden kann, was die Sinne vermitteln. Nehmen die sogenannten Willensnerven, die aber auch nichts anderes sind, alles wahr, was in uns selber als Bewegung ist. Sie dienen der Wahrnehmung von Bewegungen. Dagegen gibt es keine Willensnerven. Der Wille ist rein geistiger Natur, rein geistig, seelischer Natur und wirkt unmittelbar als geistig, seelisches, und wir brauchen die sogenannten Willensnerven deshalb, weil sie Sinnesnerven sind für dasjenige Glied, das sich bewegen soll, das wahrgenommen werden muss, wenn der Wille es bewegen soll. Aus welchem Grunde führe ich dieses Beispiel an? Weil Sie heute zahlreiche Auseinandersetzungen sehen können, lesen können, hören können, in denen über den Willen gesprochen wird. Allein es werden Ideen entwickelt, die nicht die Stoßkraft haben, zum realen Erkennen vorzudringen, so vorzudringen, dass sie den Willen erschauen, wo er wirkt. Solche Erkenntnisse bleiben abstrakt und lebensfremd. Neben ihnen kann die Naturwissenschaft davon reden, dass es den motorischen Linsnerv gebe. Die Geisteswissenschaft entwickelt Ideen über den Willen, die da zeigen, welcher Natur auch das Leibliche des menschlichen Willenssystems ist. Das heißt, Geisteswissenschaft wird die Naturerscheinung, die Naturtatsache durchdringen. Sie wird nicht in einem lebensfremden Gebiet stehen bleiben, sie wird untertauchen in die Wirklichkeit. Sie wird den Mut haben, das Materiell nicht außer sich stehen zu lassen, sondern das Materielle mit dem Geiste zu durchdringen. Alles wird für sie geistig werden. Daher will diese Geisteswissenschaft auch untertauchen können und eindringen können in die soziale Gestaltung und wird als solche mitarbeiten können an der Wirklichkeit des sozialen Lebens, vor der die abstrakte intellektualistische Naturwissenschaft straucheln muss. Und so wird diese Geisteswissenschaft wieder zu sprechen haben von einer Geisterkenntnis, von einem neuen Wege, in das Geistige und Seelische der Welt einzudringen. Sie wird den Mut haben dürfen, zu sagen, diejenigen geistigen Welten, zu denen hingeschaut haben Künstler wie Raphael, wie Michelangelo, wie Leonardo da Vinci, die lieferten noch Bilder von der geistigen Welt, die heute für uns nicht mehr maßgebend sein können. Wir müssen in Gemäßheit der Fortentwicklung der Menschheit einen neuen Weg in die geistige Welt hineinsuchen. Lernt man aber die geistige Welt wieder kennen, dringt man ein in die geistige Welt, lernt man sie nicht zu erkennen, wie der nebulose Pantheismus, der redet von Geist, 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 er müsse da sein, vom allgemeinen abstrakten dunklen Geist, sondern dringt man in die wirklichen Erscheinungen der geistigen Welt ein, nicht durch Spiritismus, sondern durch die Entwicklung der menschlichen Geist- und Seelenkräfte, wie sie hier geschildert worden ist. Dann weiß man in einer der heutigen Entwicklung der Menschheit gemäßen Weise wiederum von einer geistigen Welt. Dann enthüllen sich die Geistgeheimnisse der Welt, und dann wird das eintreten, was Goethe, der in diesen Dingen zwar im Anfange stand, aber von diesen Dingen, die die neuere Geisteswissenschaft in seinem Sinne weiter ausbildet, schon geahnt hat. Dann wird das eintreten, was Goethe so schön mit den Worten bezeichnet, wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst. Dann wird der Künstler wiederum eine Offenbarung empfangen von einer geistigen Welt. Dann wird er nicht zu dem Glauben verführt werden, wenn er das Geistige darstelle im sinnlichen Bilde. So sei das eine abstrakt stroherne symbolische oder eine papierene Allegorie, Sohn. Dem er wird wissen vom lebendigen Geiste, und er wird diesen lebendigen Geist durch die sinnlichen Mittel ausdrücken können. Und man wird das Beste an dem Kunstwerke nicht dasjenige nennen, in dem es die äußere Natur nachahmt, sondern dasjenige, in dem es offenbart, was der Mensch vom Geiste geoffenbart erhält. Es wird wiederum eine durchgeistigte Kunst entstehen, eine Kunst, die durchaus nicht Symbolismus, durchaus nicht Allegorismus ist, die aber auch nicht ihre Luxusart dadurch verrät, dass sie sich neben die Natur, die sie doch nie erreichen kann, hinstellt, sondern die ihre Notwendigkeit, ihre Berechtigung im menschlichen Leben dadurch erweist, dass sie von etwas kündet, von dem die gegenwärtige, die unmittelbare Sinnesanschauung der Natur, der unmittelbare Naturalismus nicht künden kann. Und selbst wenn es stümperhaft wäre, was der Mensch gestaltet, indem er aus dem Geiste heraus gestaltet, er gestaltet etwas, was neben dem Leben der Natur eine Bedeutung hat, weil es über das Leben der Natur hinausgeht, und er stümpert nicht nach, was die Natur doch besser kann als er. Hier eröffnet sich der Weg zu jener Kunst, die versucht worden ist, auch im äußeren Bau und in der äußeren Ausgestaltung des Dynacho Götteranum. Da wurde versucht, für das, was dort getrieben werden soll als Hochschule für Geisteswissenschaft, in jeder Wand, in all dem, was an den Wänden gemalt ist, was in Holz geschnitzt ist und so weiter, das zu gestalten, was der Geisteswissenschaft sich offenbart, die darinnen vertreten werden soll. Daher ergab sich ganz naturgemäß dieser Bau. Es konnte nicht mit dem alten Baustil gebaut werden, weil darin von einer neuen Art des Geistes gesprochen werden soll, wie in der Natur selbst. Betrachten Sie nur eine Nussschale, sie ist so gestaltet, wie die Nuss darinnen das bestimmt, jede Hülle so gestaltet ist, wie der innere Kern es verlangt, so ist alles an dem Dornare-Bau so gestaltet, wie es dasjenige verlangt, was einstmals als Musik drinnen tönen soll, was aufgeführt werden soll an Mysterien, was gesprochen werden soll an Offenbarung der Geisteswissenschaft. Es soll das gleichsam wieder klingen in dem, was in den Säulen, in den Kapitalen und so weiter in den Bau hineingeschnitzt worden ist. Es soll eine Kunst, die allerdings damit an ihrem Anfange steht. Darinnen sind diejenigen, die daran arbeiten, wohl selbst die strengsten Kritiker, damit gegeben werden, die wirklich aus einem neuen Geiste und damit überhaupt wiederum aus einem Geiste herausgeboren ist. Man muss sich, wenn man so etwas unternimmt, schon durchaus den Missverständnissen aussetzen, die eigentlich natürlich sind bei einer solchen Sache. Da sind Leute hineingekommen, auch andere, die nicht diesen Missverständnissen sich ausgesetzt haben, die mit jedem Tag mehr werden, die diesen Dornare-Bau vorurteilsfrei ansehen, die haben geschrieben, oh ja, diese Anthroposophen haben einen Bau aufgeführt, der voller Symbole, voller Allegorien ist. Minus das Charakteristische an diesem Bau ist, dass kein einziges Symbol, keine einzige Allegorie darinnen ist, sondern dass alles, was geistig geschaut worden ist, in die unmittelbar künstlerische Form aufgelöst worden ist. Nichts von Symbolen, nichts von Allegorie ist das, was darinnen ausgedrückt ist. Alles ist so, dass es durch seine Formen selber etwas sein will. Wir konnten ja allerdings in der Zeit, in der man im alten griechischen Stil, in dem man der Athener Häuser gebaut hat, Bankgebäude aufrichtet, bis jetzt nur einer geistigen Werkstätte eine Umhüllung schaffen, denn das ist noch nicht gestattet worden von den äußeren sozialen Verhältnissen, etwa auch einen Bahnhof zu bauen oder gar ein Bankgebäude. Aus vielleicht Ihnen leicht begreiflichen Gründen konnten wir noch nicht den Stil eines modernen Bankgebäudes oder den Stil eines modernen Warenhauses finden, aber auch diese Dinge müssen gefunden werden. gefunden werden muss, vor allen Dingen gerade auf diesem Wege der Zusammenhang mit einer künstlerischen Formung des unmittelbar praktischen Lebens. Denken Sie nur einmal, welche soziale Bedeutung das haben wird auch für das Brot der Menschen. Denn, wie ich neulich schon gesagt habe und weiter ausführen werde, dessen Bereitung hängt davon ab, wie die Menschen denken und empfinden. Eine große Bedeutung, eine soziale Bedeutung wird es für die Menschen haben, wenn das, was sie im Leben unmittelbar umgibt, in künstlerischer Formung vor die Menschenseele tritt, wenn jeder Löffel, wenn jedes Glas nicht eine Form hat, die zufällig ist für den Dienst, für den es gewidmet ist, sondern wenn die Form wohl angepasst ist diesem Dienst. Wenn man der Form unmittelbar anschaut und es auch als schön empfindet, wie die Sache im Leben drinnen steht, dann erst werden weite Kreise das geistige Leben als lebensnotwendig empfinden, wenn dieses geistige Leben so mit dem Leben der Praxis in einer unmittelbaren Verbindung steht, so wie die Geisteswissenschaft imstande ist, hineinzuleuchten in das Materielle, wie ich es an dem Beispiel der sensitiven und motorischen Nerven gezeigt habe, so wird jene Kunst, welche geboren wird aus geisteswissenschaftlicher Gesinnung, imstande sein, auch vorzurücken bis zu einer unmittelbaren Gestaltung jedes Stuhles, jedes Tisches und so weiter. Und wenn es deutlich wahrzunehmen ist, dass gerade von Seiten der religiösen Bekenntnisse die schwersten Vorurteile und Missverständnisse dieser geisteswissenschaftlichen Richtung entgegengebracht werden, so ist darüber Folgendes zu sagen. Wozu hat man es denn in den Religionsbekenntnissen zuletzt gebracht? Die Religionsbekenntnisse können es ihrer Natur nach nur mit dem Übersinnlichen zu tun haben, wenn sie eine Berechtigung haben sollen. Aber alte übersinnliche Anschauungen, die aus ganz anderen Voraussetzungen der Menschenseele herausgeboren sind, sind in unserer Zeit erhalten worden. Geisteswissenschaft bemüht sich, in der neuen Art des menschlichen Vorstellens, des inneren Seelenlebens zu der Geistwelt vorzudringen. Sollte ihr das gerade der religiöse Sinn der Menschheit verübeln? Wenn er sich selbst richtig versteht, kann er das nie und nimmer mehr. Denn womit sollte es eigentlich der religiöse Sinn, somit alle religiöse Arbeit, zu tun haben? Alle religiöse Arbeit sollte es nicht damit zu tun haben, Theorien und Dogmen über die übersinnliche Welt zu verkündigen, sondern alle religiöse Arbeit sollte es damit zu tun haben, den Menschen die Gelegenheit zu geben, das Übersinnliche zu verehren. Religion ist eine Sache der Verehrung des Übersinnlichen. Die Menschennatur braucht diese Verehrung. Sie braucht das Hinaufschauen in Verehrung zu dem Erhabenen im Übersinnlichen. Verwehrt man ihr das gegenwärtige Eindringen in die übersinnliche Welt, dann muss man ihr allerdings ein altes Eindringen in die übersinnliche Welt vorhalten. Da aber das dem gegenwärtigen Menschensinn nicht mehr gemäß sein kann, muss man es gebieten, muss man es befehlen, muss man es auf Autorität hin zur Anerkennung bringen. Daher das Äußerliche, das die religiösen Bekenntnisse gegenüber der gegenwärtige übersinnliche Welt werden den Menschen von ihren religiösen Führern befohlen, müssen Gemeinschaften, die Verständnis haben für das wahre Wesen des Religiösen, das in der Verehrung des Geistigen besteht, nicht das höchste Interesse daran haben, dass ihre Glieder eine lebendige Erkenntnis des Übersinnlichen entwickeln, werden nicht gerade diejenigen Menschen am besten zur Verehrung des Übersinnlichen zu bringen sein, die in ihrer Seele ein Schauen des Übersinnlichen tragen, die in ihrem Erkennen dem Übersinnlichen nahestehen, und es ist in der neueren Phase der Menschheitsentwicklung ja so, dass sich seit der Mitte des 15. Jahrhunderts die Entwicklung der Menschenwesenheit zum Individuellen, zur Ausbildung des Persönlichen hin ergeben hat, mutet man heute dem Menschen zu, dass er nicht aus der Kraft seiner Individualität, seiner Persönlichkeit heraus, autoritätsfrei, zum Schauen, zum Auffassen des Übersinnlichen kommt, so mutet man ihm etwas zu, was gegen seine Natur ist, lässt man ihm Gedankenfreiheit mit Bezug auf die Erkenntnis des Übersinnlichen, dann wird er sich an seinen Mitmenschen anschließen, damit in der Gemeinschaft gepflegt werden könne die Verehrung desjenigen Übersinnlichen, das jeder auf seine persönliche, eigene Art erkennt, und gerade der gemeinsame Dienst zum Übersinnlichen, die wahre Religiosität, wird sich am besten entwickeln, wenn die Menschen Gedankenfreiheit haben, sich zu nähern durch ihre eigene Individualität der Erkenntnis der übersinnlichen Welt. Das wird sich insbesondere zeigen können an der Auffassung der Christus-Wesenheit selbst. Diese Christus-Wesenheit selbst, sie war etwas anderes in früheren Jahrhunderten, als sie selbst bei vielen Theologen der letzten Jahrhunderte, insbesondere des 19. Jahrhunderts geworden ist. Wie weit ist die Menschheit abgekommen von einem Hinschauen zur wirklich übersinnlichen Wesenheit des Christus, der in dem Menschen Jesus gelebt hat? Wie weit ist die Menschheit davon abgekommen, einzusehen, dass durch das Mysterium von Golgatha die Verbindung einer übersinnlichen Wesenheit mit einem menschlichen Leibe stattgefunden hat, damit die Erde in ihrer Entwicklung einen eigentlichen tieferen Sinn erhalte. Diese Ehe zwischen Übersinnlichem und Sinnlichem, die sich vollzogen hat durch das Mysterium von Golgatha. Wie wenig ist sie im Grunde genommen selbst von Theologen einer gewissen Art in der letzten Zeit verstanden worden. Immer mehr und mehr wurde der Christus zu dem schlichten Mann aus Nazareth. Immer mehr und mehr wurde die Auffassung der Religion eine materialistische, weil man nicht in der Lage war, die der neueren Menschheit gemäßen Wege ins Übersinnliche zu finden. Verlor man auch den übersinnlichen Weg zu der Christus. Wesenheit selber, und viele Menschen, die heute glauben, zu dem Christus aufschauen zu können, die glauben es eben nur. Sie ahnen nicht, wie wenig das, was sie über den Christus reden oder über dem Christus denken, wirklich dem entspricht, was derjenige findet, der in einer geistgemäßen Erkenntnis sich wiederum diesem Urmysterium der Menschheit nähert. So kann man sagen, Geisteswissenschaft will gewiss keine neue Religionsbegründung sein. Ganz gewiss nicht. Geisteswissenschaft will eine Wissenschaft, eine Erkenntnis sein. Aber anerkennen sollte man dafür auch, dass sie die Grundlage abgeben kann für eine Verjüngung des religiösen Lebens der Menschheit selbst. Wie sie verjüngen kann das wissenschaftliche, das künstlerische Leben. So kann sie auch das religiöse Leben der Menschen verjüngen. Insbesondere wird diese Geisteswissenschaft befruchten wirken können auch auf einem Gebiete, das von ganz besonderer Wichtigkeit dem erscheinen muss, der namentlich die soziale Zukunft der Menschheit ganz ernst zu nehmen in der Lage ist, auf dem Gebiet des Erziehungswesens. Über das Erziehungswesen ist in der letzten Zeit viel. Sehr viel gesprochen worden. Allein man muss sich sagen, vieles von dem, was über das Erziehungswesen gesprochen worden ist, trifft gerade die Hauptsache nicht. Ich versuchte, dieser Hauptsache nahe zu kommen, gerade in der letzten Zeit, da mir die Aufgabe gestellt war, einen seminaristischen Kursus für Lehrer abzuhalten. Welche bilden sollten den Lehrkörper einer Schule? Die Waldorfschule in Stuttgart, die begründet worden ist im September dieses Jahres im Sinne der Dreigliederung des sozialen Organismus. Da versuchte ich nicht nur die Äußerlichkeiten bei dieser Schulgründung so zu gestalten, dass sie den Anforderungen, dem Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus entsprechen, sondern ich versuchte, die Pädagogik, die Didaktik, die ich vorzutragen hatte für die Lehrerschaft dieser neuartigen Schule, so zu gestalten, wie man sie sich denken muss, damit der Mensch hineinerzogen werden könne in diejenige Zukunft, die nach gewissen unbesieglichen Forderungen der Menschennatur eine soziale Zukunft im richtigen Sinne eben werden soll. Da kommt man dazu, sich zu sagen, die alte Norm Pädagogik, die gewisse Regeln aufstellt, so und so soll man erziehen. Diese Normpädagogik ist etwas, was überwunden werden soll. Gewiss, es reden heute viele Menschen davon, bei der Erziehung, beim Unterrichten müsse die Individualität des Menschen berücksichtigt werden. Es werden allerlei Regeln angeführt, wie diese Individualität des Menschen berücksichtigt werden soll. Allein Pädagogik wird in der Zukunft nicht eine Normwissenschaft sein. Pädagogik wird in der Zukunft eine wahrhaftige Menschheitskunst sein. Pädagogik wird in der Zukunft beruhen auf einer Erkenntnis des ganzen Menschen. Man wird wissen in der Zukunft, in diesem Menschen, der sich heranentwickelt von der Geburt durch die späteren Jahre, in dem arbeitet sich ein geistig, seelisches durch die Organe an die Oberfläche. Man wird es schauen, wie vom Schulbeginn jedes Jahr andere Kräfte sich aus den Tiefen der Menschennatur heraus entwickeln. Man wird dieses Schauen nicht unterstützen können durch eine abstrakte Normpädagogik, sondern nur durch eine lebendige Anschauung der menschlichen Natur selber. Viel hat man gesprochen in der letzten Zeit vom Anschauungsunterricht. Da ist manches in gewissen Grenzen gewiss durchaus berechtigt. Aber es gibt Dinge, die sich nicht durch äußere Anschauung vermitteln lassen, die auch vermittelt werden müssen dem heranwachsenden Kinde, und die nur vermittelt werden können, wenn in dem Lehrenden, Erziehenden, Unterrichtenden eine wahrhaftige Erkenntnis des werdenden Menschen lebt, wenn er heraussprießen sieht mit jedem Jahr das, was mit jedem Jahr anders als im vorhergehenden Jahr herausspringt, wenn er weiß, was im 7., 9., 12. Jahre die menschliche Natur erfordert. Denn nur wenn man im Sinne der Natur erzieht, erzieht man den Menschen so, dass er stark werde im Leben. Heute sieht man im Leben viele gebrochene Existenzen. Viele Menschen, denen das Leben nichts Rechtes anzufangen weiß. Vielmehr sind solche Existenzen vorhanden, als man gewöhnlich glaubt. Woher rührt dieses? Das rührt davon her, dass man die wichtigsten Gesetze des werdenden Menschen gerade bei der Erziehung und beim Unterricht nicht berücksichtigen kann. Ich will nur eines anführen. Wie sehr wird heute bei gutmeinenden Pädagogen immer wieder und wiederum betont, man solle anschaulich dem Kinde entwickeln, was man vor seine Seele hinstellt, was es begreifen kann. Ja, in der Praxis kommen dann die Dinge schon zum Vorschein. In der Praxis entwickelt man eine Banalität, eine Trivialität. Man will zu dem Verständnis des Kindes hinuntersteigen, will das künstlich, und es ist heute schon zum Instinkt geworden, so zu erziehen, wenn man so erziehen will. Wenn man auf diese falsche Anschaulichkeit hinarbeitet, was bleibt da unberücksichtigt? Da bleibt unberücksichtigt ein wichtigstes Lebensgesetz. Da kennt man nicht, was es heißt für den Menschen, der, sagen wir, 35 Jahre alt geworden ist und sich erinnert, mein Lehrer hat mir einmal dies oder jedes gesagt, es war vielleicht in meinem 9., 10. Jahre. Dazu mal habe ich es bloß aufgenommen, weil ich verehrungsvoll zu der Autorität dieses Lehrers aufgesehen habe, weil in dem Lehrer etwas Lebendiges war, wodurch das, was er sagte, in mich überging. Jetzt blicke ich zurück. Es hat in mir gelebt. Jetzt bin ich reif, es zu verstehen. Minus ein ungeheurer Glanz des Lebens geht davon aus, wenn man in seinem 35. Jahre durch die eigene Reife zurückgeführt wird zu dem, was man nur in Liebe aufgenommen hat, was man dazu mal noch nicht verstehen konnte. Dieser Glanz des Lebens, der Kraft des Lebens ist, geht verloren, wenn man hinuntersteigt zu der banalen Anschaulichkeit, die heute immer als ein Ideal angepriesen wird. Man muss erkennen, welche Kräfte man in dem Kinde zu entwickeln hat, damit die Kräfte dann in der Menschennatur sind, die das ganze Leben bleiben, sodass das Kind nicht nur zurückzuschauen hat, gedächtnismäßig zu dem, was es zwischen dem 7. und 15. Jahre aufgenommen hat, sondern das, was es aufgenommen hat, sich immer erneut und erneut verwandelt zeigen kann gegenüber den späteren Lebensreifen, das in jeder Epoche neu werden kann, was das Kind aufgenommen hat. Was ich eben ausgesprochen habe, versuchte ich zur Grundcharakteristik einer Pädagogik zu machen, durch die in der Tat das Erziehen zur Kunst werden kann, wodurch der Mensch so ins Leben hineingestellt wird, dass er den sozialen Anforderungen der Zukunft gewachsen ist. Mögen Sie können es an Einzelheiten sehen. Die Leute heute deklamieren von diesen oder jenen sozialen Idealen. Man überschaut ja den ganzen weiten Umfang des Lebens nicht im Allergeringsten, den man überschauen müsste, wenn solche Ideale in Betracht kommen. Man redet zum Beispiel davon, man könne die Produktionsmittel in die Gemeinsamkeit überführen und glaubt, wenn man sie so der Verwaltung des Einzelnen entziehe, dann sei etwas getan. Ich habe ja über diese Sache mich schon ausgesprochen, werde mich in den folgenden Vorträgen noch genauer darüber aussprechen, aber ich nehme jetzt für einen Augenblick an, man könnte wirklich für diese unmittelbare Gegenwart die Produktionsmittel in die Gemeinsamkeit überführen. Wären sie denn bei jener Gemeinsamkeit, die als die nächste Generation heraufwächst? Nein, denn wollte man sie ja auch übergeben, so würde man nicht berücksichtigen, dass diese nächste Generation neue fruchtbare Kräfte heraufbringt und aus sich die ganze Produktion umwandeln muss. Man muss sich hineinstellen in das volle, ganze Leben, wenn man an irgendeine Gestaltung der sozialen Zukunft denkt. Aus der Auffassung des Menschen als eines Wesens, das Leib, Seele und Geist ist, und aus der wirklichen Erkenntnis von Leib, Seele und Geist wird auch eine Erziehungskunst entstehen, so wie ich gezeigt habe, eine Kunst, die wirklich im sozialen Leben als eine Notwendigkeit empfunden werden kann. Aus solcher Denkweise ist dann auch dasjenige entstanden, was ja vielfach auch innerhalb der an danach sich anlehnenden Geistesbewegung in missverständlicher Weise aufgefasst wurde. Es hat ja immerhin Leute gegeben, die schon die Jahre her dazugekommen sind, auch nicht ganz schlecht von unserer geisteswissenschaftlichen Bewegung zu denken. Als sie aber vor einiger Zeit begonnen haben, hier in Zürich und anderswo die sogenannte eurythmische Kunst aufzuführen, die herausgeboren ist ihrer Idee nach aus der Geisteswissenschaft, aber sie ist auch erst im Anfange, das wissen wir sehr genau minus. Da haben die Leute gesagt, nun kann auch die Geisteswissenschaft nichts Ordentliches sein, denn wenn man solche Tanzereien neben der Geisteswissenschaft pflegen kann, ist auch die Geisteswissenschaft für verrückt zu halten. Nun, man berücksichtigt bei einer solchen Sache eben doch nicht, wie paradox erscheinen will, was gerade aus solchen Grundlagen heraus auf eine Neugestaltung der Welt in der Weise arbeitet, wie dasjenige, was Geisteswissenschaftlichem dient. Diese eurythmische Kunst will im allerbesten Sinne eine soziale Kunst sein, denn sie will vor allen Dingen die Geheimnisse des Menschen vermitteln. Sie will diejenigen Bewegungsanlagen anwenden, die im Menschen selbst sind, will sie vor allen Dingen aus dem Menschen herausholen in der Art, wie es auseinandergesetzt werden soll bei der nächsten Aufführung, die in eurythmischer Kunst stattfinden soll. Aber hier will ich noch andeuten, dass diese eurythmische Kunst erstens wirkliche Kunst ist, indem sie die tiefsten Geheimnisse der menschlichen Kunst selber offenbart, indem sie eine wirkliche Sprache, eine sichtbare Sprache, ausgeführt durch den ganzen Menschen, ist sie eine Kunst, diese eurythmische Kunst, aber zu gleicher Zeit stellt sie neben dem bloßen leiblichen Tun, das bloß auf dem physiologischen beruht, das bloß aus dem Studium des Gliederbaus in leiblicher Form hervorgeht, eine menschliche Bewegungsfähigkeit dar, durch die sich der Mensch Bewegungen hingibt, die durchseelt, durchgeistigt sind, was ein materialistisches Zeitalter als bloßes physiologisches Turnen gelehrt hat, das wird auch den Kindern gelehrt werden können. Dazu muss kommen, wie es in der Waldorfschule, von der ich gesprochen habe, schon gemacht wird, durchseelte Bewegung, die nun wirklich den ganzen Menschen ergreift, während das bloße physiologische, das bloße materielle Turnen nur einen Teil der menschlichen Wesenheit ergreift und daher so vieles in dem werdenden Menschen verkümmern lässt. Aus den Tiefen der Menschennatur heraus muss ein neu gestaltetes Geistesleben, das wollte ich heute für Ihnen entwickeln, in die wichtigsten Lebenszweige eingreifen. Dann wird es in den nächsten Tagen meine Aufgabe sein, zu zeigen, wie dieses äußere Leben in der Gegenwart und gegen die Zukunft hin sich wirklich gestalten kann, wenn aus einem solchen neuen Geiste heraus dieses Leben zu formen versucht wird. Mancherlei Leute, heute sogar schon recht sonderbare Leute, empfinden die Notwendigkeit, vom Geiste aus die großen Forderungen des sozialen Lebens zu beherrschen, die an die Menschheit der Gegenwart herantreten. Man empfindet es tief schmerzlich, wie viele Menschen heute noch gegenüber diesen sozialen Forderungen des Lebens schlafen, wie viele ihnen nur in einer verkehrt agitatorischen Weise zugetan sind. Man findet auch schon leise Hindeutungen darauf, dass alle äußerlichen Programme nichts helfen werden, wenn nicht ein Umdenken, ein Umvorstellen, ein Umlernen vom Geiste aus stattfindet. Aber wie äußerlich ist es oftmals noch, wenn diese Sehnsucht nach einem neuen Geiste ausgesprochen wird. Und man kann sagen, dumpf und dunkel wird diese Sehnsucht nach dem neuen Geiste oftmals heute von ganz sonderbaren Menschen empfunden, die ganz gewiss nicht anders denken, wofür der Dornacherbau der äußere Repräsentant sein soll. Aber man hört das Verlangen nach einem neuen Geiste aussprechen. Ein Beispiel für viele sei hier vor sie hingestellt. In der nächsten Zeit sollen zu den vielen Betrachtungen über die verflossene Weltkriegskatastrophe auch noch diejenige des österreichischen Staatsmannes Gzinin treten, die außerordentlich interessant zu werden versprechen. Weil, es ist schwer, diese Charakteristik, die ich jetzt geben werde, auszusprechen, ohne missverstanden zu werden. Minus. Ich möchte also sagen, weil Gzinin doch noch um ein gutes Stück weniger unbescheiden war als die anderen, die ihre Kriegsbetrachtungen bis jetzt losgelassen haben, so will ich mich glimpflich aussprechen. Aber in diesem Buch des Gzinin soll vielleicht Folgendes gelesen werden: Der Krieg geht weiter, wenn auch in veränderter Form. Ich glaube, dass die kommenden Generationen das große Drama, welches seit 5 Jahren die Welt beherrscht, gar nicht den Weltkrieg nennen werden, sondern die Weltrevolution. Und wissen werden, dass diese Weltrevolution nur mit dem Weltkriege begonnen hat. Weder Versailles noch St. Germain werden ein dauerndes Werk schaffen. In diesem Frieden liegt der zersetzende Keim des Todes. Die Krämpfe, die Europa schütteln, sind genug. Bei einem gewaltigen Erdbeben dauert das unterirdische Grollen an. Immer wieder wird sich bald hier, bald dort die Erde öffnen und Feuer gegen den Himmel schleudern. Immer wieder werden Ereignisse elementaren Charakters und elementare Gewalt verheerend über die Länder stürmen, bis alles das hinweggefegt ist, was an den Wahnsinn dieses Krieges erinnert. Langsam, unter unsäglichen Opfern, wird eine neue Welt geboren werden. Die kommenden Generationen werden zurückblicken auf unsere Zeit wie auf einen langen bösen Traum, aber der schwärzesten Nacht folgt einmal der Tag. Generationen sind in das Grab gesunken, ermordet, verhungert, der Krankheit erlegen. Millionen sind gestorben in dem Bestreben, zu vernichten und zu zerstören. Hass und Mord im Herzen. Aber andere Generationen erstehen, und mit ihnen ein neuer Geist. Sie werden aufbauen, was Krieg und Revolution zerstört haben. Jedem Winter folgt der Frühling. Auch das ist ein ewiges Gesetz im Kreislauf des Lebens, dass dem Tod die Auferstehung folgt. Wohl denen, die berufen sein werden, als Soldaten der Arbeit die neue Welt mit aufzubauen. Fragenbeantwortung nach dem vierten Vortrag. Zunächst ist mir hier die Frage vorgelegt: Ist Ihr Freiheitsbegriff mit dem Nietzsches vom Übermenschen in der fröhlichen Wissenschaft nicht verwandt? Nun, über meine Auffassung des menschlichen Wesens kann ich auf die Darstellung in Bezug auf den Freiheitsbegriff zuerst in meiner kleinen Schrift Wahrheit und Wissenschaft, dann in der Philosophie der Freiheit hinweisen. Zu der nietzschischen Weltauffassung habe ich mich dann, ich schrieb, 1895 war es, das Buch, in meinem Buche Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit ausgesprochen. Es ist durchaus richtig, dass auch derjenige, der so, wie ich selber, die Notwendigkeit einer Vertiefung und Erneuerung des Freiheitsbegriffes und, damit zusammenhängend, dann der ganzen menschlichen Wesenheit einsieht, in der ja von gewissen Seiten her durchaus stark anzufechtender nietzschischen Weltanschauung aufsprießende Keime sehen kann, zu dem, was eigentlich tiefste Sehnsucht der Menschen nach einer Zukunftsgestaltung der Zivilisation ist. Nietzsches Leben und Weltanschauung ist überhaupt außerordentlich interessant, und man wird vielleicht am besten eindringen, wenn man gerade das für ihn Charakteristische in seinem Verhältnis zum Ringen in der Zeit des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts ansieht. Nietzsches tragisches Leben rang allerdings nach einer Auffassung der Freiheit der menschlichen Natur und Wesenheit, aber es rang heraus, ich möchte sagen, aus einem tief tragischen Verhältnis zu der ganzen Weltanschauungsentwicklung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Mir erscheint Nietzsches Persönlichkeit in der folgenden Art: In Nietzsche lebte vielleicht am intensivsten alles, was in den besten Menschen des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts lebte, aber es lebte in ihm zum Teil in einer Natur, die der intensiven Fassung der Probleme nicht gewachsen war, die der Aufgaben nicht gewachsen war, die Probleme, die auf der Seele lasteten, voll durchzugestalten und durchzudenken. Man möchte sagen, Nietzsche habe das Schicksal gehabt, an allen möglichen Weltanschauungsströmungen zu leiden, an denen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gelitten werden konnte. Man nehme zunächst, wie er sich hineingefunden hat, nachdem er das Schulmäßige, das er geistreich als Philologe aufgenommen hatte, überwunden hatte, in die Wagner-Schopenhauerische Weltanschauung. Wer die schöne Schrift Schopenhauer als Erzieher von Nietzsche kennt, der wird wissen, dass dieses Hineinfinden in Schopenhauer und Wagner bei Nietzsche ein inneres Kämpfen, ein inneres Ringen war und zuletzt geendet hat und enden musste mit einem Leiden an dieser Weltanschauung, die vieles in sich hatte von den Zukunftsimpulsen der Menschheit, aber eben nicht bis zu dem kam, was wirklich sozial gestaltend werden konnte. So verließ Nietzsche, man kann sagen, 1876 diese Anschauung und wendete sich zu der mehr positivistischen Anschauung, der mehr wissenschaftlichen Anschauung. Während seines Drinnenlebens in Schopenhauers und Wagners Weltanschauung war sein Bestreben, sich aus dem Wissenschaftlichen herauszuarbeiten und der Wirklichkeit durch eine künstlerische Seelenstimmung nahe zu kommen, näher zu kommen, als man diese Wirklichkeit durch Wissenschaft kommen kann, nachdem er das Ungenügende darin empfunden hat, wandte er sich der positivistischen Richtung zu, suchte durch eine Übersteigerung des wissenschaftlichen Strebens dahin zu kommen, die Wirklichkeit zu durchdringen, und wagte sich zuletzt zu dem, was man findet als seine Idee von der Wiederkunft des Gleichen und als seine Idee vom Übermenschen. Die letztere hat er ja namentlich in schöner Weise lyrisch in seinem Zarathustra zum Ausdrucke zu bringen versucht. Er brach dann zusammen in dem Augenblicke, als er das, was sich ihm als Übermensch schienide, als Herauswachsen eines höheren Menschen aus dem gewöhnlichen Menschen ergeben hatte, anwenden wollte auf die größeren Menschheitsentwicklungsprobleme der neueren Zeit. Nun ist es sehr bedeutsam, gerade bei Nietzsche zu sehen, wie er sich hineinleben konnte in all das, was da war. Denn im Grunde genommen ist sein Übermenschenproblem auch nichts anderes als die Ausdehnung des darwinistischen Prinzips auf die ganze Entwicklung des Menschlichen, wie der Mensch selber etwas darstellt, was sich herausentwickelt aus der Tierheit. So soll der Übermensch etwas sein, was sich herausentwickelt aus dem Menschen. Nun liegt das Tragische bei Nietzsche daran, dass er sich überall im Gegensatz fühlte gegen gewisses Charakteristisches seiner Zeit, also des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts. Und interessant ist zum Beispiel ja, dass Nietzsche vordrang bis zu seiner manchem so grotesk erscheinende Idee von der Wiederkunft des Gleichen, also von einer Weltordnung, in der sich das, was geschieht, in rhythmischen Bewegungen immer in gleicher Weise wiederholen müsse. Diese Wiederkunftsidee war auch psychologisch vielen außerordentlich paradox erschienen, als ich einmal Gelegenheit hatte, im Nietzsche-Archiv die Dinge mit verschiedenen Gelehrten zu besprechen. Da wurde auch über diese Wiederkunft des Gleichen im Zusammenhang mit der Nietzsche-Sehen über Menschenide gesprochen. Und ich sagte dazu mal, so wie die Wiederkunftsidee bei Nietzsche zutage trat, so erscheint sie mir wie die Gegenpolide zu einer Idee, die ein sehr pedantischer, steifer Positivist des 19. Jahrhunderts, Eugen Düring, gehabt hat. Düring kommt nämlich merkwürdigerweise, ich glaube, es ist in seinem Kursus der Philosophie, an einer Stelle darauf zu sprechen. Ich sagte, die nietzschische Idee der Wiederkunft des Gleichen ist die Gegenide, und es kann eigentlich auch gar nicht anders sein, als dass Nietzsche sich dieser Idee so gebildet hat, dass er sie bei Düring gefunden und sich gesagt hat, was so ein Kerl des 19. Jahrhunderts denkt, davon muss das Gegenteil richtig sein, und, sehen Sie, wir hatten ja nahe die Bibliothek Nietzsches. Ich nahm den Kursus der Philosophie heraus, schlug die Seiten auf, die entsprechende Stelle bei Düring, dick angestrichen Esel steht daneben. Das ist ja das, was in sehr vielen Büchern bei Nietzsche am Rande steht. Da ist ihm der Gedanke aufgesprossen, die Gegenrede gegen etwas zu geben, was er bei einem Geist im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gefunden hat. Das wiederholte sich bei Nietzsche ungeheuer oft, Ausführung von Dingen, die er für elementar hielt, die weiter gedeihen sollten, aus dem Widerspruch heraus. Wenn Sie einmal sein Exemplar in die Hand nehmen am Nietzsche-Archiv, französische Moralforschung, da werden Sie sehen, dass die ganzen Seiten voll angestrichen sind. Sie können verfolgen, wie er gelitten hat an den Ideen des 19. Jahrhunderts und wie er sie auszugestalten versuchte. Ebenso ist ein Exemplar von Emersons Essays interessant, wo nicht nur angestrichen ist, sondern wo ganze Abschnitte in Bleistiftstriche eingefasst und nummeriert sind. Er hat sich da eine Systematik aus Emerson zurechtgerichtet. Das also kann sich einem ergeben, wie Nietzsche in der Tat danach strebte, solch einen Freiheitsbegriff zu finden. Allein ich kann doch nicht sagen, dass irgendwo bei Nietzsche dieser Impuls klar zum Vorscheine kommt, der durch die Geisteswissenschaft herauskommen soll, wie ich ihn Ihnen heute charakterisiert habe durch den Vergleich mit dem fünfjährigen Kind und dem Goetheschen lyrischen Bande. Nietzsche hatte doch nicht in sich jene Seelengesinnung, die dazu vorrücken möchte. Das können Sie entnehmen aus seinem Antichrist, gleich im Anfange, im ersten, zweiten, dritten Kapitel, wo er nun doch wiederum davon spricht, dass der Übermensch nichts Geistiges sei, sondern etwas, was physisch herangezüchtet werden soll in der Zukunft und dergleichen. Also es schillert bei Nietzsche fast jeder Begriff. Das ist aber gerade das, über das wir hinauskommen müssen, dieses Schillernde. Und so glaube ich, dass Nietzsche im höchsten Grade ein anregender Geist ist, dass es aber nicht möglich ist, in irgendetwas bei Nietzsche stehen zu bleiben. So möchte ich diese vorhin ausgesprochene Frage beantworten. Aus Ihrem Vortrag scheint sich zu ergeben, dass wir dem Christus-Mysterium uns wieder nähern sollten. Soll das heißen, wir müssten ihm den gleichen Inhalt geben, wie ihn ihm die Zeit seiner Schöpfung gab? Eine der besten Ausführungen in Schellings Philosophie der Offenbarung ist, dass er darauf hinweist, dass es beim Christentum weniger ankommt auf irgendeine Lehre, als auf die Auffassung einer Tatsache. Was geschehen ist am Ausgangspunkt des Christentums, das ist eine Tatsache. Wenn man nur von einer Lehre spricht, dann wird man sehr leicht verleitet werden können, auf diese Lehre hin dogmatisieren zu wollen. Wenn man sich aber über die Entwicklung der Menschheit klar ist, so muss man sich sagen, Lehren sind in lebendiger Fortentwicklung, Lehren schreiten, so wie die Menschheit selber, fort. Tatsachen stehen natürlich an der Stelle der geschichtlichen Entwicklung, an der sie geschehen sind. Aber ist es denn nicht schon beim gewöhnlichen Menschen so, wenn wir ihm entgegentreten, können wir irgendetwas von seinem Wesen lernen, werden wir vielleicht etwas klüger im Leben. Lernen wir dieses Wesen anders und besser kennen. Insbesondere einem bedeutenden Menschen gegenüber können wir sagen, wir verstehen dies oder jenes bei ihm. Wenn wir selber weitergekommen sind, verstehen wir mehr von ihm. Das gilt auch einer Tatsache gegenüber, die in ihrer ganzen Grundgesetzlichkeit tiefer ist. Gewiss, in irgendeiner Weise haben die Christen des ersten Jahrhunderts die Tatsache des Mysteriums von Golgatha aufgefasst. Aber es ist möglich, dass die Auffassungen eines solchen Ereignisses fortschreiten. Und das ist es, was der Geisteswissenschaft vorschwebt, nicht eine Anschauung, die schon da gewesen ist, zu erneuern, sondern eine fortgeschrittene, menschengeistgemäße Auffassung dieses Mysteriums ahnen zu können. Das ist es, was ich gerade auf diese Frage sagen mochte. Kann man von einer naturwissenschaftlichen Erkenntnis, wie zum Beispiel derjenigen der Nervennatur, sagen, sie seien sich sozial oder unsozial? Ja, das ist etwas, worüber ich ganz gern morgen einiges im Vortragen noch besprechen werde. Ich möchte heute das Folgende darüber sagen: Zuletzt geht wirklich auch alles äußere Geschehen im sozialen Zusammenleben der Menschen von der Art und Weise aus, wie die Menschen denken, empfinden und wollen. Es ist nur eine Schwäche unserer Zeit, wenn man alles, was der Mensch denkt und empfindet und will, herleiten möchte aus den äußeren Ereignissen, den Menschen gewissermaßen als ein Produkt der äußeren Ereignisse und Einrichtungen ansehen möchte. In Wahrheit geht alles, was es an äußeren Einrichtungen gibt, auf das zurück, was Menschen gedacht und empfunden und gewollt haben. Daher handelt es sich auch darum, dass gesunde äußere Einrichtungen auf gesunde Gedanken, ungesunde äußere Einrichtungen auf ungesunde Gedanken hinweisen und umgekehrt. Ein Zeitalter, das über viele Dinge ungesund denken muss, das wird über das äußere Leben nicht gesunde Wungen, gesunde Willensimpulse entwickeln können. Innerhalb unserer landläufigen sozial-ökonomischen Auffassung ist der fragwürdigste Begriff der menschlichen Arbeit. Ich habe diesen Begriff der menschlichen Arbeit schon berührt. Ich habe gesagt, im Marxismus spiele der Begriff der Arbeitskraft eine große Rolle, aber es handle sich darum, dass innerhalb dieser marxistischen Theorie der Begriff der Arbeit ganz falsch angeschaut werde. Arbeit. Arbeitskraft als solche hat sozial eine Bedeutung durch die Leistung bzw. durch die Funktion der Leistung im sozialen Zusammenleben der Menschen. Ich habe vor einigen Tagen hier gesagt, es sei ein großer Unterschied, ob jemand Sport treibt und dabei seine Arbeitskraft aufbraucht, oder ob er Holz hackt. Wenn er Holz hackt, so ist die Art, wie seine Arbeit hineinfließt in das soziale Zusammenleben das Bedeutsame, nicht der Verbrauch der Arbeitskraft als solche, und so wird sich uns in den nächsten Tagen herausstellen, dass wir gar nicht der Arbeit als sozialer Funktion gerecht werden, wenn wir sie nicht in diesem ihrem Einfließen in den sozialen Organismus betrachten, sondern wenn wir von dem Verbrauch der Arbeitskraft als solcher sprechen. Nun kann man sich fragen, woher rühren denn die falschen Begriffe über die Arbeit, minus wir richtige Begriffe über die sogenannten motorischen Nerven hat. Der wird sicher auch bald zu richtigen Begriffen über die Funktion der Arbeit im sozialen Organismus kommen. Wer nämlich einsieht, dass es keine motorischen Nerven gibt, sondern dass die sogenannten motorischen Nerven nur Empfindungsnerven für die Natur des betreffenden Gliedes sind, auf das der Wille seine Kraft überträgt, der wird finden, wie stark jeder Willensimpuls schon dadurch, dass er ein solcher ist, in der Arbeit zum Ausdruck kommt, wie stark er in der Außenwelt steht, dadurch aber, durch einen wirklichen Begriff des Willens und der Beziehung des Willens zum menschlichen Organismus, wird er eine wirkliche Unterlage bekommen, die Verwandtschaft einzusehen zwischen Wille und Arbeit. Dadurch aber wird er auch zu richtigen sozialen Begriffen, zu richtigen sozialen Vorstellungen und auch Empfindungen über eine solche Idee kommen. Man kann sagen, wie der Mensch sozial denkt, das ist in vieler Beziehung abhängig davon, ob er gewisse Naturbegriffe in richtiger oder unrichtiger Weise entwickeln kann. Man muss sich klar sein darüber, dass derjenige, der da meint, im Menschen selber seien motorischen Nerven die Erreger des Willens, niemals eigentlich einen wirklichen Zusammenhang herausfinden kann zwischen dem Erreger der Arbeit, dem Willen und der Funktion der Arbeit im sozialen Organismus. Das ist es, was ich heute voraus darüber sagen will. Wie ist Expressionismus zu bewerten? Nun, ich kann das gerade in Zusammenhang bringen mit dem, was hier noch gefragt worden ist. Inwiefern die moderne Kunst als naturalistisch charakterisiert werden kann. Ich bin durchaus, wie ich ja schon im Vortrage angedeutet habe, nicht der Ansicht, dass etwa alle Künstler auf naturalistischem Boden stehen. Das wäre ja falsch, denn gerade die letzten Jahrzehnte haben uns gezeigt, wie viele Künstler herausstreben aus dem Naturalismus. Etwas anderes ist es aber, von dieser Entwicklung der Kunst in allerlei Anfängen zu sprechen, die sich noch weiter ausgestalten müssen. Etwas anderes, von der ganzen Erscheinung der Kunst in unserem gegenwärtigen Leben. Und mit der habe ich es heute zu tun. Man wird also erstens sagen können, unsere Kunstauffassung als solche, die Stellung unserer Kunst im öffentlichen Leben, die ist durchaus so, dass nur das Naturalistische der Kunst dieser Stellung zugrunde liegt. Was herausstrebte aus dem Naturalismus, das hat sich durchaus noch nicht in irgendeiner Weise sozial zur Geltung bringen können, dass das Wesentliche, das Maßgebende in unserem Kunststreben das Naturalistische ist. Das erkennen Sie ja vielleicht am besten nicht dann, wenn Sie Kunstwerke charakterisieren wollen, wo Sie mehr zu den Künstlern hinblicken müssen, als wenn Sie heute das Publikum bei seinen Kunstgenüssen prüfen. Prüfen, für wie viele Menschen der einzige Maßstab ist, ob eine Romanfigur gut oder schlecht ist. Wenn Sie sich sagen können, das ist durchaus lebenswahr, womit Sie meinen, naturalistisch dem äußeren Leben nachgebildet. Es ist das unkünstlerischste Urteil, das man fällen kann, aber es ist das zumeist heute gefällte, und es ist heute in vielen Dingen geradezu handgreiflich, wie alles in den Naturalismus hineinarbeitet, nur sieht man nicht, wie die Dinge naturalistisch sind. Nehmen wir die Deklamationskunst der Gegenwart. Ich erinnere daran, dass man heute zum großen Teil so deklamiert und es für richtig hält, so zu deklamieren minus, dass man vorzugsweise den Prosainhalt des Gedichtes in irgendeiner Weise durch Betonung, durch irgendetwas anderes zum Ausdruck zu bringen versucht. Gehen wir zurück in ältere Zeiten der Menschheitsentwicklung. Wir finden, und man hat es bei primitiven Leuten auf dem Lande selber noch, wenn man etwas älter geworden ist in der heutigen Zeit, sehen können minus. Da rezitierten die Leute so, dass sie auf und ab gingen und den ganzen Organismus in Rhythmus brachten. Ich erinnere daran, dass sich da etwas zeigt, was auf das eigentlich künstlerische auch der Dichtkunst zum Beispiel hin dichte, die er schrieb, war das der Fall minus. Zumeist eine unbestimmte Melodie in seiner Seele, dann fand er erst die Worte dazu, das heißt, melodiöses, Rhythmus, Takt, das lag ursprünglich zugrunde. Goethe studierte seine Iphigenie, also eine dramatische Dichtung, wie ein Kapellmeister mit dem Taktstock ein und hielt darauf, dass das, was in der heutigen Rezitation unter den Tisch fällt, gerade den Ausschlag gab, während er sehr, sehr wenig darauf gab, das zum Ausdruck zu bringen, was man heute als das Wesentliche ansieht, den Prosainhalt. Erst wenn wir über den Naturalismus der heutigen Zeit, der von vielen gar nicht als Naturalismus empfunden wird, sondern oftmals sogar, wie bei der Rezitationskunst, als der eigentliche Geist der Kunst. Erst wenn wir über den Naturalismus hinauskommen, über den Naturalismus auf den verschiedensten Gebieten, werden wir sehen, wie die heutige Zeit in ihm drinnen stand. Allerdings, solche Dinge wie der Expressionismus suchen über den Naturalismus hinauszukommen. Und da muss man sagen, wie viel man auch einzuwenden hat gegen das, was die heutigen Expressionisten leisten. Es gibt aber schon sehr respektable Leistungen darunter minus. So ist es gerade ein Anfang, das zu gestalten, was nicht in der äußeren Wirklichkeit geschaut wird, sondern was nur im inneren Schauen sich den Menschen wirklich ergeben kann, weil die Menschen heute noch nicht sehr weit sind in der Anschauung des Geistes. Deshalb sind die expressionistischen Versuche oftmals so linkisch. Den Impressionismus aber rechne ich erst recht zu den letzten Extremen des Naturalismus, denn da wird nicht der Versuch gemacht, irgendetwas naturalistisch an sich aufzufassen, sondern da wird der Versuch gemacht, die Impression eines einzigen Augenblicks aufzufassen. Dieser Impressionismus ist, so geistvoll er sein mag, die letzte Konsequenz nach dem Naturalismus hin gewesen. Und der Expressionismus ist, ich möchte sagen, ein krampfhaftes sich herausarbeiten aus dem Naturalismus. An diesen Dingen könnte äußerlich gesehen werden, wenn man es innerlich nicht empfindet, wie allerdings die moderne Kunstrichtung stark in dem Naturalismus drinnen steckt. Und schließlich, ich glaube, wenn heute etwas auftritt, was nicht den Anspruch machen kann, mit der äußeren Wirklichkeit zu konkurrieren, sondern was offenbaren will ein geistig erschautes, dann wird es herb getadelt. Das ist es, worauf ich hauptsächlich hinweisen wollte. Dann ist an mich noch die Frage gestellt worden, wie sich dasjenige, was ich in diesen Vorträgen ausführe, in die Praxis überführen lasse. Derjenige, der auf dem Boden steht, dass schließlich alles, was im äußeren sozialen Menschenleben bewirkt wird, von Menschen kommt, wird keinen Augenblick daran zweifeln, wenn eine genügend große Anzahl von Menschen durchdrungen ist von irgendeiner Sache, dann ist der Weg in die äußere Praxis gegeben. Es handelt sich nur darum, dass man endlich einmal einsehe, wie sich diese Beziehung des innerlich wirklich erlebten. Und solches ist heute auch für das Geisteswissenschaftliche gemeint, zur äußeren Praxis verhält. Nehmen Sie es heute im kleinen Minus. Über diese Dinge kann nur sprechen, wer eine Erfahrung darinnen hat, Minus. Sie mögen es heute glauben oder nicht, mögen glauben, dass der Mensch, wenn er Geisteswissenschaft in sich aufnimmt, innerlich versteht, lebensvoll versteht, was die Geisteswissenschaft bedeutet, dadurch ein Wissen erwirbt, ein Wissen vielleicht von ganz interessanten Welten. Das ist nicht der Fall. Das ist es, wovon ich sagen möchte, Sie mögen es glauben oder nicht. Es ist so, wenn der Mensch das, was ich heute als Geisteswissenschaftliches gemeint habe, wirklich innerlich durchdringt, so ist das nicht bloß ein Abstraktes. So sind es nicht bloß solche Ideen, wie sie auch in den Naturwissenschaften oder in der heutigen Sozialökonomie gegeben werden, sondern das ist innerliche Kraft. Das ist etwas, was innerlich Kraft gebiert, gerade so. Wie das, was ich heute als Pädagogik gemeint habe, den Lehrer mit innerlicher Kraft durchdringt, so dass er nicht den Erziehungsnormen folgt, sondern dem, was sich als Imponderabilien zwischen dem Schüler und ihm abspielt. Der Mensch wird durch das, was ich heute als Geisteswissenschaft beschrieben habe, auch geschickter bis in die Fingerspitzen hinein. Nur muss man, wenn man solche Dinge verstehen will, sie wirklich auch im Kleinen verstehen. Dann wird man keinen Zweifel mehr daran haben, dass, wenn eine genügend große Anzahl von Menschen, und die gehören natürlich zum sozialen Zusammenleben, diese Impulse in sich aufnehmen, diese Impulse durch diese Menschen auch unmittelbar praktisch werden. Nehmen Sie zum Beispiel, um zu exemplifizieren an einem Beispiel im Kleinen, die menschliche Handschrift. Es gibt zweierlei Handschriften. Die eine ist die Handschrift, die gewöhnlich angestrebt wird. Da schreibt der Mensch, indem er, nun, eben eine Handschrift hat. Solche Handschriften haben die meisten Menschen. Da geht aus ihrem Organismus wie mit einer Notwendigkeit eine Handschrift hervor. Aber Sie sehen, andere haben eine andere Handschrift, die im Grund genommen nach ihrer Art eine ganz andere Handschrift ist, als was man gewöhnlich Handschrift nennt. Die zeichnen nämlich die Buchstaben, bei denen liegt das Schreiben im Anschauen, wie in der die Hand durchpulsenden Kraft. Es gibt Handschriften, die nur aus der Hand stammen, aber auch Handschriften, die niedergeschrieben werden mit dem Auge, in den Buchstabenformen verfolgt werden. Da lebt das Geistige nicht bloß organisch in den Gliedern, sondern da lebt es organisch in der Gliederung der Schrift. Es wird unmittelbar praktisch, was der Mensch geistig erlebt. So erlebt man alles Geisteswissenschaftliche. Und so wird derjenige, der den lebendigen Geist erfasst, von dem heute gesprochen worden ist, auch mit der Anlage für die Praxis diese Dinge erfassen. Gewiss, er wird in der heutigen Zeit als Einsiedler, als Prediger in der Wüste dastehen. Aber das macht für das heutige Leben die Sache nicht besser. Man fühlt sich, wenn man heute die wahre Lebenspraxis vertritt, allerdings kuriosen Praktikern gegenüber, die nur für die allernächsten Kreise eine gewisse Routine haben, während die wirkliche Lebenspraxis in der Beherrschung des äußeren Lebens durch Leben umspannende Ideen besteht. sodass gesagt werden kann. Das Erste, worauf es ankommt bei solchen Dingen, wie sie hier in diesem Vortrage gemeint sind, ist, Aufklärung darüber zu schaffen, sie möglichst vielen Menschen nahezubringen. Sind sie in Herz und Sinn vieler Menschen, dann werden sie unzweifelhaft praktisch. Sie werden nur deshalb nicht praktisch, weil sie heute noch nicht in genügend vielen Menschen eingedrungen sind. Für soziale Idee ist nämlich nicht bloß notwendig, dass der Einzelne, der einsam steht, sie beherrscht, sondern dass er diejenigen findet, bei denen er Verständnis findet zum Zusammenarbeiten mit ihnen. Die Praxis aber folgt bei wirklich praktischen Ideen aus dem Dasein der Ideen selber. Und nur der absolute Unglaube, die absolute Skepsis, nicht die Praxis der Ideen, nicht die Praxis des Geistes, ist es, was verhindert, dass unser Leben ein wirklich praktisches werde. Man erlebt es ja überall. Nicht wahr? Der Unpraktiker in dem Sinne von vielen Leuten. Ich bezeichnete es Ihnen heute im Beginn des Vortrages minus. Der musste sagen, im Frühling 1914, unser soziales Leben leidet an einem Krebsgeschwür, das in der nächsten Zeit in furchtbarer Weise zum Ausbruch kommen muss. Minus ein paar Monate darauf folgte die Weltkriegskatastrophe, auf die ich damals hinweisen wollte. Natürlich hatten mich alle Praktiker ausgelacht, aber diese Praktiker, sie haben auch anders gesprochen. Staatsmänner könnte ich Ihnen anführen, die gesagt haben noch in diesem Frühling 1914, zum Beispiel Staatsmänner der mitteleuropäischen Staaten, wir leben in den freundnachbarlichsten Beziehungen zu Petersburg. Und diese freundnachbarlichen Beziehungen werden dem Weltfrieden in der nächsten Zeit eine sichere Grundlage bieten. Minus ein Ähnliches hat der betreffende Herr gesprochen über die Beziehungen der Mittelmächte zu England. Dann hat er das zusammengefasst in die Worte, die allgemeine politische Entspannung macht gute Fortschritte. Minus nun, die politische Entspannung hat so erfreuliche Fortschritte gemacht, dass wenige Wochen darauf jene Ereignisse gefolgt sind, wodurch 10 bis 12 Millionen Menschen totgeschlagen und dreimal so viel zu Krüppeln geschlagen worden sind. In der letzten Art hat der Praktiker geredet, in der ersten Art derjenige, der von den Praktikern für einen Idealisten gehalten wurde. Das ist es, was uns bitter Not tut, dass wir gerade in der Praxis umlernen müssen, dass wir erkennen lernen müssen, dass für wahre Praxis erst dann ein Boden geschaffen werden kann, wenn ein wirkliches Umlernen mit Bezug auf das Leben des Geistes da ist. Daher müsste man eigentlich auf die Frage, wie können solche Ausführungen in die Praxis hinausgetragen werden, komme antworten. Man trage sie nur erst in die Seelen der Menschen hinein. Dann wird man bald sehen, wie sie aus der Praxis